No Woman, No Cry von Bob Marley aus dem Jahr 1974. Eines der erfolgreichsten Reggae-Stücke überhaupt. Eine andere Version, eine sogenannte Dub-Version des Stücks von King Tubby aus dem gleichen Jahr, klingt so. Heute würden wir sowas in der Popmusik vielleicht einen Remix nennen, also eine im Tonstudio überarbeitete, veränderte, neu abgemischte Version eines Stücks. Aber Dub ist viel mehr als bloßes Remixen. Dub ist in der Musik sowohl Genre als auch Produktionstechnik. Dub ist ästhetische Revolution und für viele sogar Philosophie. Also, was genau ist Dub? Um das zu erklären, empfiehlt es sich, eine Reise anzutreten. Eine Reise in die Vergangenheit und in die Karibik, nach Jamaika, wo alles begann. Dort sorgten amerikanische Matrosen während des Zweiten Weltkriegs für den ersten Kontakt der Inselbewohner mit Jazz und Blues. Später spielten Radiostationen in Miami härtere R&B, also Rhythm and Blues Musik, die auch auf der Karibikinsel zu empfangen war. Bei den Jamaikanern kam diese neue Musik sehr gut an. Bisher kannten sie vor allem die traditionelle Mento- und Calypso-Musik. Die wenigen Bands, die es gab, spielten stark verkitschte Stücke dieser Art für die Touristen in den Hotels. Die wenigen amerikanischen Original-R&B-Schallplatten, die importiert wurden, konnten sich die meisten Menschen zwischen Kingston und Port Antonio nicht leisten, geschweige denn einen Plattenspieler dafür. Deshalb kamen findige Plattenhändler auf die Idee, den Menschen die neuesten amerikanischen Songs einfach vorzuspielen und dafür Eintritt zu verlangen. Zu diesem Zweck bauten sie einen Plattenspieler auf einen Wagen, dazu ein paar große Lautsprecher und zogen damit durch die Städte. Die ersten mobilen Open-Air-Discos, die sogenannten Soundsystems, waren geboren. Die verschiedenen Soundsystems rivalisierten natürlich miteinander. In marktschreierischen öffentlichen Wettkämpfen, sogenannten Sound Clashes, wurde um die Gunst des Publikums gestritten.
When I say one love, you say dead! One love! One love! One love! Please! Please!
Set me free, why don't you go?
Diese Schaukämpfe waren bald nicht mehr wegzudenken aus dem jamaikanischen Alltag, vor allen Dingen in den Ghettos. Sieger wurde, wer die lauteste Anlage hatte und natürlich die besten und seltensten Platten. Ende der 50er Jahre dann war der Bedarf an neuen Schallplatten für die Soundsystems so groß und der Musikgeschmack so weit entwickelt, dass der Nachschub aus den USA nicht mehr ausreichend war. So begannen die ersten Jamaikaner, selbst Rhythm and Blues Platten aufzunehmen. Der Musiker Derek Morgan erinnert sich.
Well, it started in 1957.
Na, es begann so um 1957, als wir Rhythm and Blues hörten, Little Richard und Rock and Roll, Professor Longhair, Smiley Lewis. Das waren so die Sänger, die uns zum Ska anregten. Wir begannen damit, dass wir versuchten, ihre Musik zu spielen, die bei uns dann aber irgendwie ganz anders klang, und so nannten wir es Ska.
To play their music, it became a different thing from Rhythm and Blues, so we'd call it Ska.
Das, was da so anders klang, war vor allem die besondere Betonung des Offbeat, der Zählzeiten 2 und 4 im Takt. Sie erzeugte den charakteristischen hüpfenden Rhythmus. Auf Jamaika heißt es, der Offbeat imitiere den Rhythmus der Wellen im karibischen Meer. Wie auch immer, es entstand jedenfalls die erste originär jamaikanische Musikform, der Ska. Einer seiner ersten Stars, Lord Tanamo.
I'm in the mood for love. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me. I'm in the mood.
Aus dem Ska wiederum entwickelten sich der schnellere Rocksteady und später der Reggae mit all seinen Spielarten. Mit dieser neuen jamaikanischen Musik also bestückten die führenden Soundsystem-Betreiber ihre Dances genannten Veranstaltungen. Und sie begannen, insbesondere nach der Unabhängigkeit Jamaikas von der britischen Krone 1962, vermehrt eigene Studios aufzubauen. Dort machten sie Aufnahmen mit einheimischen Künstlern. Von diesen Aufnahmen stellten sie dann eigens für ihre Soundsystems einzelne Muster auf Platten her, die sie aus Acetat schnitten. Acetat ist ein wachsartiger Kunststoff, der eine deutlich kürzere Lebensdauer als normales Vinyl besitzt. Diese Acetatmuster hießen Dub Plates, zu Deutsch etwa überspielte Scheiben. Mit ihnen wurde auf den Dances getestet, ob das neue Stück beim Publikum ankommt. Das Vorstellen der Dub Plates übernahm der DJ. Dieser war kein Disc-Jockey im Sinne der Herkunft des Wortes, also jemand, der die Platten auswählt und auflegt, sondern vielmehr ein Zeremonienmeister. Er sprach, sang und schrie, er erzählte zwischen und während den Stücken, pries in einer Art Sprechgesang die Songs, die Künstler, das Soundsystem und natürlich sich selbst an. Diese frühe Form von Rap wurde Toasten genannt, als Ironisierung der Tischreden, die die britischen Kolonialherren pflegten, wenn sie einen Toast ausbrachten. Einer der ersten Stars unter den DJs oder Toastern war U-Roy. Um diesen DJs mehr Raum zu geben, bürgerte es sich schließlich zunehmend ein, Instrumentalversionen erfolgreicher Songs zu veröffentlichen. Dabei befand sich meist der Originalsong auf der Vorder- oder A-Seite der kleinen 7-Zoll-Vinyl-Single-Schallplatte und auf der B-Seite war die Instrumentalversion zu finden, abkürzend Version genannt. Auf den Tanzveranstaltungen sang das Publikum bei den Versions lauthals die fehlenden Worte, immer angefeuert von den DJs. Bei der Produktion im Tonstudio gab es für jedes Stück zwei getrennte Tonspuren. Eine enthielt die Musik, also den zugrunde liegenden Instrumentalteil, und die andere den jeweiligen Gesang oder das Melodieinstrument. Man hatte also zum einen den sogenannten Rhythm, das war die Basis, die instrumentale Rhythmusstruktur, hauptsächlich aus Schlagzeug und Bass bestehend. Zum anderen hatte man, getrennt davon, die darüber gesungenen und gespielten Melodien verschiedener Künstler, die sogenannten Tunes. Diese Aufteilung, zusammen mit den laxen jamaikanischen Copyright-Gesetzen, machte es nun möglich, den gleichen Rhythm mit immer neuen Tunes zu kombinieren. Die Produzenten konnten so also mehrfach mit ein und demselben Song Geld verdienen. Vor allem aber war dies auch die Ausgangsbasis für die Erfindung des Dub. Der Journalist Christian Hubschmid beschreibt die Entstehung der ersten Dub-Version.
Die Legende datiert die Geburt des Dub auf das Jahr 1969. Eines Abends werkelt der Toningenieur King Tubby alias Osborne Raddock in Kingston, Jamaika in seinem Studio am Mischpult herum, dreht die Musikspur weg, um den Gesang zu testen und wird vom Effekt, als er die Drum-and-Bass-Spur wieder einschiebt, überwältigt. Zugleich fertigt er von diesem Mix einige Acetatscheiben an und spielt diese noch in derselben Nacht in seiner Disco, dem Sound System. Das Publikum lässt sich für Tubbys Erfindung begeistern.
Adrian Sherwood, der wohl bekannteste und erfolgreichste Dub-Produzent außerhalb Jamaikas, erklärt:
King Tubby hat ein eigenes Studio besessen und er baute seine eigenen Hallkammern, seine eigenen Boxen, seine eigenen Verstärker und er war sehr gut in Stimmenaufnahmen. Er machte Dubs für jeden und weil er Tag ein, Tag aus, jede Woche arbeitete, wurde er zum Meister. Er war eben auch der Erste, der Originator. Die Instrumental-Dub-Versions haben sich an dem Punkt entwickelt, als diese großen Produzenten angefangen haben, Hall und Echo zu benutzen. Sie haben damit begonnen, das Piano rauszuziehen und wieder drüber zu legen. Sie machten, was sie die Dub-Version nannten. Künstler wie Augustus Pablo waren dann schließlich für die ersten echten Dub-Alben verantwortlich. Sie machten also diese Alben und kreierten ein Genre, das schließlich als Dub bekannt wurde.
Dieses Genre ist geprägt von den Experimenten der Toningenieure. Leute wie Augustus Pablo, King Tubby oder dessen Schüler Lee Perry übertreffen sich fortan gegenseitig im kreativen Wettstreit der Klänge. Von rückwärts laufenden Bändern bis hin zu Geräuschen wie Alarmsirenen, Maschinengewehren und Hundegebell kommt alles zum Einsatz. Vor allen Dingen aber entsteht durch das aufwendige Bearbeiten oft eine ganz neue eigene Rhythmik. Die berühmten Interpreten der Zeit und die erfolgreichen Produzenten stehen Schlange, um eine Dub-Version ihres Stücks angefertigt zu bekommen. Für Adrian Sherwood sind diese Toningenieure vom Schlage eines King Tubby echte Vorreiter.
Er und Lee Perry und solche Leute, das waren die Pioniere. Sie verdienen Respekt. Obwohl sie ihre Platten damals nicht großartig international verkauften, ist ihr Einfluss heutzutage immens. Von Kruder und Dorfmeister über amerikanischen Hip-Hop bis zu englischer und amerikanischer Popmusik heutzutage. Wenn du heute Pop-Rhythm-Blues hörst, hat er zum Beispiel diese sehr tiefe, schwere Basslinie. Der Einfluss von Dub ist überall.
Und dieser Einfluss von Dub auf die moderne Popmusik erklärt sich vor allem durch eines. Mit Dub passiert etwas in dieser Art ganz Neues in der Musik. Dub ist die erste Form von Musik, die komplett auf Recycling basiert. Das Prinzip von Dub ist die Dekonstruktion und Nachbearbeitung von bereits vorhandenem Material. Das heißt, er funktioniert wie der Schnitt beim Film. Aus bereits stark strukturiertem Rohmaterial entsteht etwas Eigenständiges Neues. Dabei können, je nach Umgang damit, aus dem gleichen Ausgangsmaterial vollkommen unterschiedliche Produkte werden. Und das wiederum bringt eine weitere Neuerung mit sich, die René Vunans in seinem Buch Do the Reggae hervorhebt.
Mit dem Dub gab es zum ersten Mal eine Musik, in deren Zentrum nicht der Sänger, Musiker oder Produzent stand, sondern der Mann am Mischpult.
Denn der findige Mann am Mischpult machte jetzt selbst Musik. Die Technik, die eigentlich zum Aufnehmen von Instrumenten gedacht war, wird zweckentfremdet und selbst zum Musikinstrument. Was war der Antrieb dahinter? Eine grundsätzliche jamaikanische Neigung zur Improvisation, zur Kreativität? Der Buchautor Lloyd Bradley, selbst Jamaikaner, erklärt in seinem Werk Bass Culture eine andere Theorie. Nach ihr ist Dub die musikalische Entsprechung zu Obea, der alten afrikanischen Spiritualität und Heilkunst. Doch meint auch Bradley,
so attraktiv solche Theorien auch sind, so zutreffend sie auch erscheinen mögen, die Entwicklung von Dub hat dennoch weit mehr mit dem 20. Jahrhundert und der den modernen Jamaikanern eigenen Findigkeit zu tun. Wir sprechen hier von einer Karibikinsel, die wahrscheinlich seit der Eiszeit keinen Schnee mehr gesehen und trotzdem einen ernstzunehmenden Bob zu den Olympischen Winterspielen geschickt hat. Es gibt mit anderen Worten nichts, was dieses Volk nicht mit den Mitteln hinzukriegen versteht, die ihm gerade zur Verfügung stehen.
Auf jeden Fall ist es eine Tatsache, dass Dub von Jamaika aus einen Siegeszug über die ganze Welt angetreten hat. Nikolai Beverungen ist Chef der auf Dub spezialisierten Plattenfirmen Echo Beach und Select Cuts und seit langem Experte vor allen Dingen für die neueren Entwicklungen im Dub. Die nennt er Progressive Dub oder New Dub und die Protagonisten heißen zum Beispiel Scientrain aus England oder Audio Active aus Japan. Bei diesen neuen Dub-Künstlern gibt es einen entscheidenden Unterschied zum klassischen Dub.
Die haben dann letztendlich die Kultur natürlich mit dieser neuen Technologie, mit neuem Equipment, mit Sample-Technik erweitert und dann trendy gemacht, clubtechnisch aufpoliert. Die haben natürlich teilweise Remixe gemacht, aber wenn sie selbst produziert haben, haben sie immer den Roots-Gedanken mit aufgenommen, haben aber letztendlich die Musik schon ins Jahr 2000 katapultiert. Also nicht im klassischen Sinne Bass und Schlagzeug und dann die Original-Tracks und die Original-Spuren, sondern selbst neu produziert und nicht analog, sondern digital.
Das heißt, hier wird erstmals Dub neu produziert, nicht mehr aus vorhandenem Material gestaltet. Er ist also nicht mehr gekennzeichnet durch die Produktionsweise, sondern er wird Genre-Stil. Erkennbar ist er zum Beispiel an den besonders tiefen Bässen oder bestimmten Echo-Effekten. Und fortan ist er auch nicht mehr ausschließlich an den Reggae als Grundmuster gebunden. Vielmehr verschmilzt er mit vielen anderen musikalischen Stilen, vor allen Dingen aus der Club- und der Weltmusik. Und so wundert es kaum, dass Dub inzwischen ein extrem facettenreiches globales Phänomen ist. Den Erfolg und die Faszination jeglicher Form von Dub-Musik erklären sich viele mit einer ganz einfachen Tatsache. Dub ist Musik für Kopf, Beine und Bauch. Autor René Vunans:
Man kann einem Dub-Stück zuhören wie einem Stück klassischer Musik, kann ihm aufmerksam folgen, seine Effekte beachten und deuten. Man kann seinen Körper aber auch von ihm bewegen lassen, kann im Groove mitschwingen und den Bass im Bauch fühlen.
Und Nikolai Beverungen ergänzt:
Dadurch, dass es sehr reduziert ist, entstehen einfach Räume. Und das heißt also auch Räume für den Hörer, der dadurch letztendlich so seine eigene Melodie dazu pfeifen kann, zum Beispiel. Obwohl was zu hören ist, entsteht eigentlich eine Ruhe. Und das, wie gesagt, lässt dann eigentlich eine Menge Platz für neue Dinge.
Bei all dem bleibt Dub schließlich meist auch zudem noch eine tief spirituelle Musik. So sagt Style Scott von der Dub-Band Dub Syndicate.
Dub ist Musik, die dich tief in deiner Seele berührt. Tiefer als in deiner Seele. Dub ist ein natürlicher Weg zur Ekstase. Er verlangsamt dich, entspannt dich und gibt dir dadurch eine klarere Vision deines Weges.
Was Dub Syndicate selbst mit ihrem Stück African Landing zu beweisen versuchen.
Musik.